Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wir feiern heute Gottesdienst und wir wollen das tun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zu Beginn möchte ich Ihnen die Losung vorlesen, und zwar den Wochenspruch für die kommende Woche. Er steht in Lukas 18, Vers 31. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Zu Beginn des Gottesdienstes wollen wir ein Lied singen, Er weckt mich alle Morgen. Und das tut er, egal ob die Sonne scheint oder ob es so regnet wie heute. Er weckt mich alle Morgen. Wir singen drei Strophen. Die Informationen für die kommenden Wochen entnehmen Sie bitte diesem Gemeindeflyer, der am Anfang verteilt worden ist. Auf einige Punkte möchte ich kurz hinweisen. Nächste Woche Mittwoch findet das Bürgerforum statt. Die fünf Sprachen der Liebe. Ich liebe dich anders als du mich. Das hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal erfahren, dass es da durchaus unterschiedliche Verständnisse gibt. Referentin ist Karin Ackermann-Stoletzki und es sind noch Plätze frei. Wer teilnehmen möchte, möge sich bitte im Gemeindebüro anmelden. Dann die Gemeindefreizeit. Findet statt vom 6. bis zum 8. Juli. Auch da kann man sich anmelden. Die Einladungszettel und die Flyer wurden verteilt, liegen in den Fächern aus oder sind hinten am Infotisch verfügbar. Am Samstag, den 24. Februar, 18 bis 20 Uhr, haben wir hier eine Veranstaltung unter dem Titel Geht Religion nicht ohne Gewalt und Intoleranz? Nach einer Einführung von Pastor David Schulze, Pastor auch einer freien evangelischen Gemeinde, wollen wir eine Diskussion zu dem Thema starten. Diese Woche hat der Willow Creek Kongress stattgefunden in Dortmund. Zahlreiche Teilnehmer bundesweit waren in Dortmund und haben teilgenommen, auch viele aus unserer Gemeinde. Und jetzt bitte ich den Timo mal nach vorne mit seinem Team und den Thomas. Timo, du machst gerade ein freiwilliges soziales Jahr bei Jugend für Christus, richtig?
Richtig.
Genau. Also alle, die Timo nicht kennen, Timo ist ja Mitglied bei uns in der Gemeinde und macht jetzt gerade ein freiwilliges soziales Jahr. Und ihr wart auch beim Willow-Krieg-Kongress unterwegs. Erzähl doch mal, was ihr da gemacht habt und was du so im Rahmen deines freiwilligen soziales Jahr kurz machst.
Ja, genau. Ich bin der Timo. Manche kennen mich, manche nicht. Wir waren jetzt gerade beim Willow Creek Kongress unterwegs mit Jugend für Christus. Wir sind ein missionarisches Jugendwerk. Ich und mein Team, wir arbeiten momentan im Bereich Lifeliner. Das heißt, wir sind unterwegs in Deutschland mit einem großen Truck. Und wir evangelisieren auf der Straße und wir möchten gerne Jugendlichen das Evangelium von Jesus bringen. Und jetzt bei Willow Creek hatten wir einen Stand und wollten auch darauf uns aufmerksam machen.
Jetzt wolltest du noch kurz vorstellen, wen du da mitgebracht hast.
Genau, wir stellen uns kurz vor. Mich kennt ihr. Jetzt kommt der Rest.
Hallo, ich bin die Laura, bin 20 Jahre alt und komme aus der Nähe von München.
Ich bin Judy, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Stuttgart.
Guten Morgen, ich bin Nils, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus der Gegend von Bielefeld, wenn man es kennt.
Das ist der erste echte Bielefelder, den ich kennenlerne. Ich dachte immer, Bielefeld gibt es nicht, aber gut. Schön, dass ihr da seid. Im Anschluss dürft ihr gerne auch noch hier bleiben. Wir haben so eine Austauschrunde zum Thema Willow Creek und dazu wird der Thomas uns jetzt was sagen.
Ja, hallo, ich bin der Thomas. Manche kennen mich, manche kennen mich nicht.
Machst du auch ein Bundesfreiwilliges?
Ja, ich habe hier ein paar Fotos mitgebracht. Am Donnerstag ging es los mit einem großen Stau vor der Westfalenhalle. Durch die Security, deswegen musste der Kongress tatsächlich ein paar Minuten später anfangen, weil nicht alle pünktlich dann um 9.30 Uhr im großen Saal sein konnten, die sich da füllen. Jan Berchner hat es organisiert, Gemeindemitglieder anzumelden und ihr könnt jetzt hinter mir sehen, wer so alles dabei war. Vielen Dank an Sigrid, die es morgens immer wieder geschafft hat, drei Reihen komplett für zu uns zu blockieren, sodass wir wirklich zusammensetzen konnten. Weil wir waren immerhin über 30 Teilnehmer aus dieser Gemeinde und wir hatten sogar auch ein paar Gäste dabei. Einen habe ich gerade hier zur Tür reinkommen sehen, Matze Krön. Herzlich willkommen, ehemaliges Gemeindemitglied, jetzt in Hamburg. Mit seiner Frau, genau. Herzlich willkommen. Olaf sagt es gerade schon, wir hatten drei Tage mit vollem Programm, sind also ziemlich inspiriert worden durch unterschiedlichste Redner mit unterschiedlichen Schwerpunkten, meistens sehr interessant. Ich glaube, wir sind alle immer noch ziemlich voll und würden gerne davon etwas berichten. Deswegen kam die Idee heute Mittag, Bernd Sander sagt, ich koche eine Suppe und die Gemeinde ist eingeladen zum gemeinsamen Suppeessen. Wir werden von Willow Creek Kongress berichten und selbstverständlich könnt ihr ganz, ganz viele Fragen stellen und beim gemeinsamen Essen geht das, glaube ich, am besten. Da hinten laufen immer noch die Gesichter, sehr schön. Das Schöne ist, man kann so einen Kongress auch dazu benutzen, alte Bekannte wieder neu zu treffen oder neue Bekannte zu finden. Also gerade die Wartezeiten vor den Kongresstüren laden immer wieder dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und am Freitagabend war hier in der Gemeinde, werdet ihr auch gleich zwei Bilder sehen, ein großes Zusammentreffen der Teilnehmer der Freien Evangelischen Gemeinden Deutschlands. Ich glaube, es waren 250, 300 etwa hier in diesen Räumen, um eben auch sich auszutauschen und auf ganz direktem Wege Kontakte bundesweit quasi auch innerhalb der Gemeinden zu knüpfen. Also ein tolles Event und da sehen wir die Bilder noch von der Gemeinde und gleich habe ich noch ein ganz stimmungsvolles Bild aus der Kongresshalle. Es ist schon wirklich sehr bewegend und inspirierend, wenn 12.000 Leute gemeinsam singen, hören und Gott anbeten. Bis nachher zum Mittagessen.
Danke. Dankeschön. Ja, jetzt bitte ich den Rolf und den Jürgen nach vorne. Wo ist er?
Jürgen. Da.
Ja. Du, Jürgen.
So. Ja, lieber Jürgen, wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, dich hier zu haben
Und es ist jetzt schon eine ganze Zeit her, ich erinnere mich aber noch sehr lebhaft daran, 2016 im April hatten wir hier eine Taufe, wir haben dich getauft und dich dann danach auch in unsere Gemeinde aufgenommen. Und in der letzten Zeit habe ich dich aber, ich vermute mal auch die anderen, dich wenig gesehen. Und das hat damit zu tun, dass dein Leben in den letzten Monaten ziemlich bewegt war. Wir haben darüber gesprochen, das hat mit deiner familiären Situation zu tun. Mutter krank, pflegebedürftig und gestorben. Dann Aufenthalte in Israel, in China bei den Schwiegereltern und die Wohnsituation. Ihr wohnt ja als Familie nach wie vor in Münster und habt da auch ein Stück mehr Gemeinde gefunden und dann auch hier in Dortmund nochmal in einer asiatisch geprägten koreanischen Gemeinde, weil deine Frau auch Chinesin ist. All das sind so Dinge, viel Bewegung, und du hast dich gemeldet und hast gesagt, du möchtest dich verabschieden von uns, weil für dich einfach deutlich geworden ist, Gott führt uns als Familie auch gemeindlich einen anderen Weg. Und jetzt gebe ich dir das Mikrofon und du darfst uns da einfach nochmal mitteilen, was dir auf dem Herzen ist.
Okay. Ja, ihr wisst, April 2016 bin ich hier getauft worden. Und damals sah die Lage so aus, dass meine Frau und ich sehr engagiert waren in der chinesischen Gemeinde hier in Dortmund, nachmittags zum Kinderservice. Und ja, da schien es uns zunächst mal so ganz auf dem Weg und logisch, dass wir morgens gerne hierher kommen und das Wort Gottes hören und hier in der Gemeinde sind und wir dann sozusagen voll gestärkt in die chinesische Gemeinde gehen zum Kinderservice. Das hat sich dann völlig verändert. Unsere Aufgabe in der chinesischen Gemeinde ist dann nach 4 Monaten komplett beendet worden oder beendet gewesen, aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt hier keine Rolle spielen. Zum anderen ist es so, ihr wisst eben, Karen, meine Frau, ist aus China. Ich sage euch mal eins, so eine internationale Ehe ist was ganz Spezielles. Das heißt, wir haben in unserer Familie 2 vollkommen verschiedene Kulturwelten. Und ich kann euch eins sagen, Asien und die Chinesen, die kommen wie von einem anderen, ja, Planeten, weiß ich nicht, aber aus einer völlig anderen Kulturwelt. Und es ist sehr, sehr spannend, dass wir das als Ehepaar miteinander leben. Und das heißt auch gemeindemäßig, dass wir sehr speziell sind. Und meine Frau fühlt sich bei der koreanischen Baptistengemeinde in Dortmund, Hokkaido da in der Ecke, sehr, sehr zu Hause. Die ist auch wirklich toll. Also die Bibelauslegung ist super. Und ich sage euch eins, es ist die einzige Gemeinde, wo wir simultan Deutsch, Chinesisch und Englisch, Deutsch, Chinesisch und Koreanisch natürlich, hören. Und wir haben uns gesagt, Gott hat uns beide zusammengeführt als Ehepaar. Ich war immerhin 49 Jahre, als das geschah. Das größte Geschenk in meinem Leben bis jetzt. Und Gott segnet unsere Ehe nicht nur als Ehe, sondern auch geistlich. Mhm. Und deswegen haben wir erkannt und gemerkt, unser Weg ist auch gemeinsam. Egal, wo wir hingehen, aber er ist ein gemeinsamer Weg. Ja. Er ist auch in die Gemeinde ein gemeinsamer Weg. Und die Realität war auf einmal so, dass meine Frau immer zu den Koreanern ging. Und ich als Deutscher dachte, jetzt will ich aber wirklich mein deutsches Umfeld und dann hier war. Das hieß aber eben 2 getrennte Gemeindewege. Und wir haben auf die Dauer gemerkt, dass uns das in der Ehe nicht gut tut. Und wir haben gemerkt, dass wir zusammen in einen Weg gestellt sind und haben uns dann entschieden, okay, dann gehen wir zu der koreanischen Gemeinde und wohnen natürlich in Münster. Also insofern habe ich jetzt auch gesagt, jetzt muss ich dann auch hier sagen, ja, der Weg ist anders gelaufen, hat sich anders entwickelt, aber auf Wiedersehen sagen, das muss auf jeden Fall sein.
Vielen Dank, Jürgen. Das kann ich, und ich denke, das können wir sehr gut nachvollziehen, und ich würde gerne noch kurz für dich beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du Jürgen in unsere Gemeinde gestellt hast und dass du uns durch ihn auch eine Zeit lang gesegnet hast. Danke, dass du ihn jetzt einen anderen Weg führst. Wir bitten dich um deinen Schutz und Frieden für ihn. Für ihn und seine Frau Karen und die Tochter Tiki, dass sie wirklich gemeinsam auch Gemeinde leben und erleben können und dass du sie als Familie schützt und stärkst. Sei du, geh du ihnen voran. Amen. Ja.
Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam singen, und zwar das Lied »Wir sind das Haus des Herrn«. Und wir sammeln dabei die Kollekte ein.
Zur Einheit berufen, Einheit in den Herrn. Liebe ist unser Zeichen, Liebe gibt er gern. Wir sind lebendige Steine, der Tempel Gottes lebt. Denn niemand und nichts überwindet, weil sein Geist in uns lebt. Wir sind das Haus des Herrn, wir sind die Auserwählten, vor ihm zu stehen, auf ihn zu sehen. Wir sind das Haus des Herrn. Wir sind zur Freiheit berufen, nichts, was uns noch hält. Gott gibt uns mehr als Hoffnung, seine neue Welt. Wir leben zwar hier und heute und sind noch nicht am Ziel, doch wir sind bestimmt nicht alleine und das bedeutet viel. Wir sind das Haus des Herrn, wir sind die Auserwählten, vor ihm zu stehen, auf ihn. Wir sind das Haus des Herrn. Wir sind zur Hoffnung berufen, Hoffnungsträger zu sein, einander die Lasten tragen, soll unsere Freude sein. Wir können gemeinsam lernen, sein Geist, der in uns liegt. Doch lässt unseren Willen erkennen, gibt Sünden und Stern. Wir sind das Haus des Herrn, wir sind die Auserwählten, vor ihm zu stehen, auf ihn zu sehen. Wir sind das Haus des Herrn.
Ich suche mir meine Gemeinde vom Wunder der Einheit in unserer Gemeinde. Das ist ja ein spannendes Thema, habe ich mir gedacht, als ich mich auf diesen Gottesdienst vorbereitet habe. Wenn ich an Einheit denke, dann denke ich zunächst, dass wir alle total unterschiedlich sind. Alle sind Individuen, jeder ist anders. Unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Sozialisation, wie man so sagt. Unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Ansprüche, unterschiedliche Bedürfnisse. Also eigentlich gar nicht einheitlich. Dann denke ich an den Leib, dass wir als Christen über die unterschiedlichen Gemeinden und Konfessionen hinweg, aber eben auch als FEG Dortmund zusammengehören, weil wir an Jesus Christus glauben, an den einen Jesus Christus. Ich habe das nochmal rausgesucht, in Römer 12 steht 4-6 die Verse, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Das heißt, die Unterschiedlichkeit ist durchaus da, aber Unterschiedlichkeit bedeutet auch unterschiedliche Gaben und unterschiedliches Können, was sich wieder ergänzt. Und wo ich das Thema Leib so für mich wirklich gespürt habe, das war vor einiger Zeit, wo wir einige Kranke hatten, wo es Andreas Wülfrath anfing, richtig schlecht zu gehen, wo Christian Voss krank war oder jetzt Reinhard Lanzke, wo ich wirklich auch mitgelitten habe, wo ich dachte, du bist Teil dieses Leibes. Und irgendwo merkst du das auch, dass es den anderen nicht gut geht. Das war so meine persönliche Erfahrung. Und das möchte ich auch nochmal vorlesen, das steht in Korinther 12. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und da habe ich so dieses Gefühl der Einheit sehr stark empfunden. Und ich möchte jetzt beten. Ich möchte jetzt auch insbesondere für Reinhard Lanzke beten, auch für Andreas. Und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier zusammenstehen, dass wir zusammen vor dir stehen. Ich danke dir, dass wir gemeinsam auf dich blicken, bei aller Unterschiedlichkeit, bei allem unterschiedlichen Verständnis oder auch unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen. Aber wir blicken alle auf dich und wir wissen, dass du unser Herr und unser Gott bist. Und wir denken an Reinhard Lanzke, du siehst, wie schlecht es ihm geht. Und wir wissen, dass wenn es dein Wille ist, dann kannst du ihn heilen, dann kannst du ihn retten. Aber nicht unser, sondern dein Wille geschieht. Und wir wollen dich auch für Tabea bitten, dass du bei ihr bist, dass du sie tröstest, dass du ihr eine Hilfe bist. Ich bitte dich auch für Andreas Wülfrath, der schon so lange so krank ist, der aber seine Hoffnung auf dich nicht verloren hat, sondern der immer noch an dich glaubt. Und für den du wirklich die Wahrheit bist. Und ich danke dir auch für diese Zeugnisse, die wir erleben können. Und auch für die, Herr, die ich jetzt nicht genannt habe, die krank sind, die leiden, die Schmerzen haben, bitte ich, dass du ihnen nah bist, dass du ihnen deine Liebe schenkst und dass du sie heilst. Ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir hier zusammen haben können. Amen.
Ja, jetzt ist es schon über 7 Jahre her, als wir, meine Frau Annika, unsere 3 Jungs und ich, im Sommer 2010 nach Dortmund kamen. Dann ließen wir hinter uns in Berlin einen uns vertrauten Kiez zurück. Lokale, Geschäfte, Plätze, Einkaufszentren, Clubs und vor allem viele Menschen, die wir schätzten, die wir liebten. In Dortmund wartete auf uns eine ganz neue Stadt und sicherlich vor allem für meine Frau und Kinder, aber auch für mich. Ich hatte zwar schon eine Zeit in Dortmund gelebt, aber das lag da zu dem Zeitpunkt schon über 20 Jahre zurück. Also wir mussten zusammen neu anfangen, uns zu sortieren. Was würde unser Supermarkt werden? Das war eine Frage, in der wir regelmäßig unsere Familieneinkäufe erledigen würden. Lidl, Rewe, Penny oder Kaufland. Was würde unsere Grundschule werden, zu der wir unsere Kinder schickten? Die Uhland-Grundschule hier in der Nähe oder die Berswort-Schule auch nicht viel weiter weg oder die Libori-Grundschule. Was würde für Annika und mich unser Lieblingslokal zum Ausgehen werden? In welches Kino würden wir gehen? Und. Nur eine Frage hat sich uns nicht gestellt. Wo finden wir die Gemeinde, die unsere neue Gemeinde werden wird? Denn das war klar, ich wurde als Pastor der Gemeinde FEG berufen. Das ist für die allermeisten von euch anders. Wenn ihr umzieht, dann steht ihr auch vor der Herausforderung, eine neue Gemeinde zu finden, eine Gemeinde, die eure Gemeinde sein wird, wo ihr mit eurem Glauben zu Hause seid, wo ihr Impulse bekommt, frisches Futter für euren Glauben, wo ihr mitarbeiten werdet. Bestimmt haben viele von euch schon vor dieser Herausforderung gestanden. Ich suche mir eine neue Gemeinde, die meine Gemeinde dann wird. Aber was sind die Kriterien für solch eine Gemeindesuche? Also bei der Suche nach einem passenden Supermarkt war für uns die Kriterien klar. Das Sortiment muss stimmen, von vegan über Bio bis hin zu günstigen Discountartikeln. Die Parkplatzsituation muss okay sein, die Preise stimmen, die Entfernung muss vertretbar sein. Aber was sind deine Erwartungen an Gemeinde? Was wären für dich die Kriterien, wenn du dir Gemeinde suchst? Die Predigten, der Lobpreis, die Lieder, die gesungen werden, oder das Kinderangebot, die Hauskreise, der Stil der Gottesdienste, die Größe der Gemeinde vielleicht? Ein wichtiges Kriterium ist ganz sicher auch die Leute, die Menschen, die in der Gemeinde da sind. Gibt es da solche wie mich? Das ist doch eine wichtige Frage. Menschen in meiner Lebenssituation, vielleicht Singles, vielleicht jung verheiratete Ehepaare, vielleicht junge Familien oder Familien mit Teenagern. Oder du fragst dich, sind da auch Leute wie ich, die frisch im Ruhestand sind und noch was vom Leben erleben wollen? Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Beziehungstemperatur. Komme ich an in der Gemeinde? Werde ich warm mit den Leuten? Möglicherweise ist auch ein wichtiges Kriterium, wenn du dir Gemeinde suchst, die Vision der Gemeinde. Ist sie missionarisch, diakonisch unterwegs? Und, und. Viele mögliche Kriterien. Nun gibt es aber bei der ganzen Sache ein Problem. Auch wenn wir Jesus lieben und mit ihm leben, ihm nachfolgen, dann sind und bleiben wir doch, wie Olaf Nattenberg das schon in der Einleitung gesagt hat, sehr unterschiedlich in unseren Erwartungen, in unseren Bedürfnissen und Wünschen an Gemeinde. Es ist eher unwahrscheinlich, dass eine Gemeinde alle deine Erwartungen erfüllen kann und erfüllen wird. Vielleicht hat eine Gemeinde ein tolles Kinderangebot, aber keinen Hauskreis, der für dich passt. Vielleicht bist du mit der Predigt in der Gemeinde zufrieden, aber der Lobpreis schmeckt dir nicht. Oder es ist umgekehrt. Und dann gibt es das auch, dass sich Gemeinde ändert. Gemeinde, die dir früher vertraut war, wird dir auf einmal fremd. Es werden neue Lieder gesungen, die du nicht kennst, und Menschen, die du einmal kanntest, die deine Freunde waren, sind nicht mehr da. Manche von uns werden dann aus ihrer Unzufriedenheit heraus aktiv und sagen, ich kann und will Gemeinde mitgestalten, mich einbringen und Gemeinde mehr zu einem Ort machen, der so ist, wie ich glaube, dass Gott unsere Gemeinde haben will. Das ist spannend und das kann auch schwierig werden, wenn sich die Initiativen überschneiden und Initiativmenschen sich in die Quere kommen. Andere sagen in so einer Situation, ich gehe, ich muss mir eine andere Gemeinde, eine neue Gemeinde suchen. Wie das auch immer ist, hier wird deutlich, aus menschlicher Sicht ist und bleibt Gemeinde, jede Gemeinde, ein Ort, an dem Konflikte vorprogrammiert sind. Was tun wir in dieser Situation? Ist die Suche nach meiner Gemeinde aussichtslos oder habe ich die Hoffnung, dass es woanders besser wird? Mit wie vielen Kompromissen kann und will ich leben? Und jetzt finde ich es spannend, wenn wir Gottes Wort hören und Olaf Nattenberg wird uns den Predigttext vorlesen, weil der griechische Text so eine Bandbreite an Übersetzungen zulässt, habe ich auf dem Gottesdienstflyer zwei Übersetzungen abdrucken lassen. Und Olaf Nattenberg wird es jetzt aus der Einheitsübersetzung vorlesen.
Bitte? Text?
Bitte?
Den ganzen
Text? Ganzen Text, ja.
Ich lese aus Epheser 2, 11 bis 22 nach der Einheitsübersetzung. Erinnert euch also, dass ihr früher von Geburt Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Zu jener Zeit wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, in Christus Jesus, nämlich durch sein Blut in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile und riss die trennende Wand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in sich zu einem neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Jesus Christus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist miterbaut.
Das ist wirklich ein Hammertext, finde ich. Das ist echtes geistliches Schwarzbrot. Diesen Text lohnt es sich, viele Male durchzulesen, in unterschiedlichen Übersetzungen und darüber nachzudenken. Gottes Bauplan für Gemeinde wird hier erklärt. Und jetzt in meiner Predigt kann ich nur ein paar Kerngedanken nachzeichnen, die, so glaube ich, aber uns auch schon ordentlich Stoff zum Nachdenken geben werden. Das erste Stichwort ist Feindschaft. Feindschaft in unserer Gemeinde? Gibt es das? Und im Predigtext wird das Bild von Mauern verwendet, die trennen. Also der Apostel Paulus, der am Anfang als Verfasser dieses Briefes genannt wird, schrieb an Christen in Ephesus und in vielen anderen Gemeinden und er spricht davon, dass es damals in den Gemeinden Feindschaften gab. Vers 14 und Vers 16 lesen wir das. Und zwar Feindschaft, so spricht er in einem Bild davon, die wie eine Mauer zwischen Menschen stand, die Menschen voneinander trennte. Feindschaft, das heißt doch, dass da Menschen waren, die voneinander sagten, der andere ist nicht okay. Wir können nicht zusammen. Unsere Anschauungen sind so grundsätzlich verschieden, unsere Prägungen sind so grundsätzlich verschieden, dass sie wie eine Mauer zwischen uns stehen. Wir müssen etwas gegen den anderen unternehmen, wir müssen uns schützen. Was war damals los? Schon am Anfang des Textes wird deutlich, es ging um den Konflikt zwischen Juden und Nichtjuden. Die Juden im Römischen Reich waren stolz darauf, ein Jude zu sein. Sie verstanden sich persönlich als die religiöse Elite der Welt, der Menschheit. Und dadurch, dass die Juden die Tora, also die ersten 5 Bücher der damaligen hebräischen Bibel hatten, war für sie klar, Gott, der Herr, der Schöpfer der Welt, der Allmächtige, er hat uns, die Juden, das Volk Israel, auserwählt. Er hat zu uns gesprochen. Vor allen anderen Völkern hat er uns erwählt, er ist unser Gott. Und die anderen Völker, die Nichtjuden, das waren für sie die Heiden, die Unbeschnittenen oder Blinden, wie sie sie verächtlich nannten. Entweder, so war den Juden zu der Zeit klar, musste man ihnen das Licht bringen oder aber man musste sich von ihnen distanzieren. Abgrenzen, fernhalten, um sich nicht zu verunreinigen, um nicht den eigenen Glauben zu gefährden. Paulus sagt im Blick auf die Nichtjuden, ja, ihr wart damals weit weg von Gott, Vers 12, ihr wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes, darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss, ohne jede Hoffnung, ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber dann kam Jesus, Vers 13, doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Also Paulus sagt, durch Jesus seid ihr Teil der Gemeinde Gottes. Wunderbar. Happy End. Könnte man meinen, das Problem ist erledigt. Aber leider war das nicht so. Der uralte Konflikt zwischen Juden und Nichtjuden setzte sich in der Gemeinde von Jesus fort. Zwischen Judenchristen, und das waren Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren und dabei aber sich weiter als Juden verstanden und Jesus als den Messias verstanden, der ihren jüdischen Glauben erfüllte, und zwischen diesen Judenchristen und den Christen mit nichtjüdischem Hintergrund. Da setzte sich der Konflikt fort. Die Judenchristen sagten zum Beispiel, das ist in den Briefen dokumentiert, wer Christ sein will, muss sich beschneiden lassen. Beschneidung, also die Entfernung der Vorhaut am männlichen Glied, das ist und war seit jeher das Zeichen der Juden. Ein richtiger Christ, so sagten sie, muss die jüdischen Reinheitsvorschriften und die Speisegebote einhalten, den Sabbat beachten, die jüdischen Feste feiern und, und. Ja, und die Heidenchristen, die bald die Mehrheit in den von Paulus gegründeten Gemeinden bildeten, die sagten möglicherweise, du willst Christ sein? Dann musst du auch Schweinefleisch essen. Los, zier dich nicht so. Iss. Dann musst du auch am Sabbat arbeiten. Zeig, dass du frei bist von aller jüdischen Gesetzlichkeit. Wir ahnen, was das für Konflikte waren. Und das alles ist heute nicht mehr unser Thema. Aber es gibt ähnliche Probleme auch bei uns. Es gibt viele Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedlich geprägt sind. Zum Beispiel die Frage, was ist gute Musik? Was sind gute Texte? Die Frage, was sind gute Filme? Was sind gute Bücher? Die Frage, was ist die richtige Pädagogik? Zum Beispiel beim Thema Sexualität. Die Frage, was ist deine gute Predigt? Was ist dein guter Gottesdienst? Die Frage, welche Rolle soll und darf Kunst in unserer Gemeinde und in unseren Gottesdiensten spielen? Die Frage, was ist eine angemessene Kleidung im Gottesdienst und in der Gemeinde? Die Frage, was ist der richtige Weg für Evangelisation und Mission? Die Frage, wie sieht richtige Leitung aus? Die Frage, was ist ein angemessenes Verständnis der Bibel? Was ist die richtige Auslegung der Bibel? All diese Fragen sind nicht unwichtig. Aber es besteht die Gefahr, dass sie uns trennen, dass sie wie eine Mauer zwischen uns stehen, dass sie zu Feindschaft führen, dass sie dazu führen, dass die eine zum anderen sagt, ich muss mich schützen vor diesen Überzeugungen, die ich für falsch halte, die mir fremd sind. Der andere, die anderen sind gefährlich für mich, für den Glauben und für die Gemeinde. So. Und jetzt kommt der nächste wichtige Gedanke in diesem Predigttext. Durch Christus haben wir Frieden. Vers 14. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Jesus hat das hingekriegt, was wir Menschen nicht hinkriegen. Er hat den Frieden bewirkt, damals zwischen Juden und Nichtjuden. Das war ja sozusagen aus jüdischer Sicht oder aus, ja, es waren zwei miteinander verfeindete Gruppen der Menschheitsgeschichte. Heute schafft Jesus Frieden, auch in unserer Gemeinde, zwischen Gruppen, die sich aufgrund so unterschiedlicher Überzeugungen bei kontroversen Themen bilden. Wie macht Jesus das denn? Wie hat er das gemacht? Wir lesen das und ich sage das mal jetzt sehr komprimiert. Vers 13 und 16 durch sein Sterben am Kreuz. Vers 13 durch sein Blut, das er dort vergoss. Vers 14 in seinem Leib oder in seinem Fleisch, wie manche Übersetzungen das auch wörtlich bringen. Das ist interessant. Wir reden normalerweise davon, dass Jesus durch sein Sterben am Kreuz uns mit Gott, dem Vater, versöhnt hat. Dass er die Beziehung zwischen uns und Gott heil gemacht hat. Ich und Gott, du und Gott, wir sind wieder okay. Aber hier geht es jetzt um die Beziehung, die wir als Menschen miteinander haben. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz auch die Feindschaft, die Mauern zwischen uns beseitigt, gestörte Beziehungen geheilt. Und Frieden meint hier dasselbe wie im Alten Testament das Wort Shalom, meint, dass es einer Gemeinschaft von Menschen gut geht, äußerlich und innerlich. Dass Feindschaft überwunden wird, dass Gegensätze sich ergänzen und nicht ausschließen und dass getrennte Parteien zusammenfinden. Frieden meint auch gute Atmosphäre. Du fühlst dich wohl, wo Frieden ist. Du gehörst dazu. Eine Gemeinde, wo Frieden ist, entwickelt sich gut in jeder Hinsicht. Was auffällt, sind die gewalttätigen, geradezu gewalttätigen Vokabeln, die Paulus hier gebraucht. Vers 14, Jesus riss die Mauer der Feindschaft nieder. Andere Übersetzungen zerstören und vernichten. Also Jesus zerstörte die Feindschaft, er vernichtete sie. Liebe Leute, da habe ich vor Augen das Bild einer Abrissbirne, die mit Gewalt in die Mauer knallt und sie zunichte macht. Vers 15, Jesus hat das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Andere Übersetzung, er hat es wirkungslos gemacht, zunichte gemacht, aufgehoben. Da ist jetzt nicht so sehr die Abrissbirne, aber das ist so der Verwaltungsvorgang, wo der Chef der Verwaltung kommt und sagt, Schluss jetzt, die Sachen werden geändert, neue Regeln, neue Verordnung. Und Vers 16, Jesus hat die Feindschaft getötet in sich. Also wenn ich das so höre, dann ahne ich, welche unglaubliche Power in dem Tod von Jesus am Kreuz steckt. Und ich ahne, welche große Kraft notwendig ist, um Feindschaft, um Mauern zwischen Menschen auch in unserer Gemeinde zu überwinden, um Versöhnung zu bewirken. Lass uns einen Moment nachdenken. Wenn du sauer auf jemanden bist, wenn du enttäuscht bist, frustriert bist, wenn du jemand gegenüber eine negative Grundhaltung hast, dann ist das keine Kleinigkeit, kein Kavaliersdelikt. Das ist eine Form von Feindschaft. Und alle Spielarten von Feindschaft entfalten eine unglaublich destruktive Macht in deinem Leben und in unserer Gemeinde. Feindschaft ist eine Art Ursünde. Feindschaft hält dich gefangen. Und Jesus hat die Macht dieser Ursünde gebrochen am Kreuz. Als er dort am Kreuz starb und alle Feindschaft auf sich zog und daran starb und zerbrach an unserer Stelle, da hat er uns frei gemacht von dem Strudel der Feindschaft, von der Sogwirkung dieser negativen Haltung untereinander. Wir lesen, Jesus versöhnte uns mit Gott und auf dieser Grundlage vereint er uns in aller Unterschiedlichkeit zu einem neuen Menschen in sich, in seinem Leib, zu einem Leib, zur Gemeinde. Und wir lesen auch, durch Jesus hat Gott nicht nur das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt, Vers 15, sondern auch alle anderen geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze in unserer Gemeinde, die dazu führen, dass wir uns be- und verurteilen und dass es Mauern zwischen uns gibt, die trennen. Durch Jesus haben wir einen Zugang zum Vater als Geschenk, unverdient auf der Grundlage von Gnade. Das macht bescheiden und demütig. Und so sind wir, bist du und bin ich, sind wir Teil von Gottes Familie. Wir sind Hausgenossen Gottes. Und du bist in Gemeinde, auch wenn du spürst, dass du anders bist, nicht geduldet. Du bist kein Fremder, sondern du gehörst dazu. Und das Schöne ist, was Jesus da am Kreuz bewirkt hat, mit seiner unglaublichen Kraft, geht auch weit über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus. Das ist etwas Universales. Jesus hat gezeigt, dass er die Kraft hat, die Menschheit, die unterschiedlichen Teile der Menschheit miteinander zu verbinden. Damals Juden und Nichtjuden. Aber heute, wo Menschen unterschiedlicher Rassen und Klassen voneinander getrennt sind, unterschiedliche Nationen, Religionen und Kirchen. In Jesus ist die Kraft zur Versöhnung und Gemeinde ist das Modell einer versöhnten und geeinten Menschheit. Gilt auch für die SPD. Gemeinde ist eine Baustelle und Jesus der Baumeister. Das ist der letzte Gedanke und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Frage nach diesem Thema, ich suche mir meine Gemeinde. Hier in den letzten Versen bringt Paulus noch einmal ein neues Bild, nämlich die Gemeinde ist ein Bau oder eine Baustelle. Und das Spannende ist, nicht wir sind diejenigen, die bauen, sondern Christus ist das Fundament und gleichzeitig der Baumeister. Und dann, ich lese uns die Verse nochmal vor. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Christus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist miterbaut. Interessant ist, alle diese Formulierungen sind passiv. Wir werden auf das Fundament Christus gebaut. Man kann sich das so vorstellen, als lebendige Steine werden wir gebaut, wirst du gebaut, wie im ersten Petrusbrief zu lesen. Wir werden durch Christus zusammengefügt oder man könnte auch sagen zusammengehalten. Wir werden durch Christus mit auferbaut. Da kann man ja sagen, alles gut, passiv, lass ihn nur machen, soll er uns doch bauen. Aber so geht das nicht. Das ist eine Herausforderung. Passiv heißt in diesem geistlichen Sinne nicht, wir sind völlig unbeteiligt. Passiv heißt, ich und du, wir lassen zu, dass Gott etwas mit uns macht. Für das Thema Gemeindesuche bedeutet das, nicht du bist es, der Gemeinde sucht und nach sorgfältigem Vergleichen sich dann für die möglicherweise beste Gemeinde entscheidet, sondern Jesus fügt dich in eine Gemeinde ein. Und Gemeindesuche heißt dann, nicht zuerst möglichst viele Gemeinden miteinander vergleichen, um die Vorzüge und Nachteile kennenzulernen, sondern heißt vor allem zu beten, Herr, in welche Gemeinde willst du mich einfügen? Und wenn du dich einfügen lässt, dann bedeutet das auch, du bist bereit anzunehmen, was schon da ist. Du bist ja nicht der einzige lebendige Stein. Du weißt, mit mir fängt die Baustelle nicht an. Und hört auch nicht auf. Das schließt die Entscheidung ein, ich will der Leitung vertrauen. Ich lasse mich ein auf die Leitung, die ich in Gemeinde vorfinde. Das schließt auch ein, ich lasse zu, dass mich Jesus durch Konflikte verändert. Wenn Jesus Bausteine einfügt, da müssen die manchmal passend gemacht werden. Jeder Stein, so haben wir es bei Willow Creek gehört, hat seine Ecken und Kanten. Und manchmal muss ein Baumeister auch einen Stein passend machen. Und das geschieht durch Konflikte. Und wenn ich mich einfügen lasse, dann lasse ich zu, dass ich durch Konflikte gehe und dass durch Konflikte Jesus mich wirklich auch in der Gemeinde gebrauchen kann. Und nicht zuletzt heißt eingefügt werden auch, du entscheidest dich dafür, in einer Gemeinde zu bleiben. So lange zu bleiben, bis Jesus dich in eine andere Gemeinde einfügt. Lasst uns dem weiter nachdenken. Und das Abendmahl, was wir jetzt feiern, bringt zum Ausdruck, dass Jesus uns zusammenfügt. Und dass wir durch ihn zu einem Leib gehören. Und wenn wir das Abendmahl so miteinander feiern, dann nehmen wir das an. Dann sagen wir, ja, Jesus, ich lasse mich von dir in deinen Leib einfügen.
quasi als Einstimmung auf das Abendmahl wollen wir nochmal gemeinsam singen, und zwar das Lied "Lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab". Zwei Stichworte, die mir im Zuge des Abendmahls wichtig sind. Das eine ist Versöhnung und das andere ist Gemeinschaft. Und ich lese aus 1. Korinther 10 die Einsetzungsworte. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Wer das nicht von sich sagen kann, dass er in einer Beziehung mit Jesus Christus lebt, den bitten wir, am Abendmahl nicht teilzunehmen. Wir werden das Abendmahl gleich wieder an den vier Tischen feiern, singen jedoch vorher noch ein Lied. Ich komme an deinen Tisch und ich bin gewiss, du bist ein wunderbarer Hirt. Danach hören wir nochmal auf die Einsetzungsworte von Brot und Wein, beten gemeinsam, und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Thank you. Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt.
Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns das Abendmahl schenkst, als ein Ort der Begegnung mit Jesus und damit mit dir. Danke, dass wir, wenn wir das Brot essen und aus dem Becher trinken, dass wir uns gewiss sein dürfen und durch deinen Geist das erfahren, dass du in uns bist. Und so wie das Brot, in wie wir das kauen und aufnehmen und hinunterschlucken und wie wir trinken, so kommst du in unser Leben hinein und bist in unserem Leben. Und danke, dass der Becher, den wir trinken, uns gewiss macht, dass der Bund, den du mit uns schließt, dass der gültig ist und dass der, ja, unzerstörbar ist. Danke, Jesus, dass wir das im Abendmahl jetzt erleben dürfen. Und so hilf uns, begegne uns durch deinen Geist im Brot und in dem Becher. Amen.
Ihr seid herzlich eingeladen, jetzt an die Tische zu kommen. Es ist alles bereitet.
Das Lamm Gottes, das die Sünde trug, starb für uns. Und wir gedenken, dass dem, der zu uns kommt und ihm vertraut, alle Schuld vergeben wird. So teilen wir dieses Lebensbrot, erinnern uns nun an seinen Tod, sein Seelenton wird sichtbar durch den Wein. So kommen wir zum Tisch des Herrn. Das uns von aller Sünde heilt, floss für dich. Trink und gedenke, er starb für uns, lädt jeden zu sich ein. zum Tisch des Herrn. Mit neuem Glauben und voll Dankbarkeit stehen wir auf und wir gedenken, wir sind berufen, ihm zu folgen und hier zu leben als sein Leib. So sind wir
führ mich an dein Ohr.
gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in verloren fühlt, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist dran. Mit allem, was ich bin, will ich dich. Verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich mich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich. Denn du bist mein Gott.
Wir sind nun fast am Ende dieses Gottesdienstes angekommen. Ich möchte die Maike noch kurz nach vorne bitten, die wollte noch etwas mit uns teilen.
Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Maike Wülfrath, das heißt, ich bin die Frau von Andreas, für den vorhin gebetet worden ist. Und ich muss sagen, ich saß sehr gerührt auf meinem Stuhl, weil ich damit auch nicht gerechnet hatte. Und ja, ich bin einfach wirklich total dankbar, dass ihr uns schon seit 4 Jahren begleitet. Vor 4 Jahren ist Andreas ja an Krebs erkrankt, vor 2 Jahren nochmal operiert worden. Und das, was du gesagt hast, Olaf, das hat mir total aus der Seele gesprochen, weil wir auch seit dieser Zeit die Gemeinde so unfassbar als Familie und als Körper erlebt haben, wie wir das nie gedacht haben. Ihr habt uns ja seit der Zeit unglaublich mitgetragen und dafür sind wir sehr dankbar. Und ich saß da auch mit einem schlechten Gewissen, weil ich seit Tagen jeden Abend denke, ich muss eine Rundmail schreiben, wir haben Dinge zu teilen mit euch und es fällt uns jedes Mal unfassbar schwer, das schriftlich zu tun, weil man über jedes Wort nachdenkt. Hier kann ich das nicht so gut, deswegen dachte ich, ich teile es einfach mündlich. Ja, wie geht es uns? Also für Andreas ist jeder Tag eine Herausforderung, das ist ganz klar. Er hat einfach jeden Tag sehr starke Schmerzen, weil seine Hüfte eben kaputt ist und er immer wieder Rheumaschübe hat. Also für ihn ist das sicherlich nicht leicht, deswegen kann er auch leider nicht zum Gottesdienst kommen. Insgesamt sind wir aber ganz, ganz dankbar. Wir hatten euch auch geschrieben, dass ein MRT wieder ansteht dieses Jahr und es ist alles gut. Es ist seit 2 Jahren kein Krebs gefunden worden und das ist eigentlich ein Wunder bei seiner Krebsart. Da sind wir unglaublich dankbar für. Er ist ja auch immer auf Antibiotika angewiesen. Jedes Mal, wenn wir die Antibiotika absetzen, kommt wieder eine neue Entzündung. Die letzten 3 Wochen haben geklappt ohne Antibiotika. Wir haben natürlich immer kaum Hoffnung, dass es so bleiben kann, aber 3 Wochen sind sehr lang in der letzten Zeit gewesen und von daher ja, sind wir einfach ganz, ganz dankbar im Moment und bitten euch einfach weiter zu beten, aber auch Gott Danke zu sagen für ja, einfach die Bewahrung in den letzten 4 Jahren. Dankeschön.
Wir wollen uns nun unter den Segen Gottes stellen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das Gute, das er euch schon erwiesen hat. Der Frieden Gottes, der alles Menschliche begreifen, weit übersteigt, wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Im Anschluss, wie gesagt, Essen im Foyer. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, für Anliegen hier vorne auf diesen Bänken beten zu lassen. Wer das in Anspruch nehmen möchte, gerne eingeladen.